Die Deutsche Filmakademie präsentiert Close Up, ein Podcast übers Filmemachen. Hallo und herzlich willkommen zu Close Up, dem Podcast aus den Reihen der Deutschen Filmakademie. Mein Name ist Susanne Bormann, ich bin Schauspielerin und Mitglied der Akademie. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim zweiten Teil unserer Doppelfolge mit dem Regisseur Christian Schwocho. Christian, wie kamst du überhaupt auf die Idee, also mit deiner Mutter jetzt deinen Debütfilm zu schreiben?
Weil ich in der Filmhochschule gemerkt habe, ich schreibe nicht gerne allein. Und wir haben schon immer wirklich einen sehr engen Austausch über die Welt, das Leben, Kunst, Texte gehabt. Heide hat ja als Journalistin gearbeitet und hat Radio-Feature gemacht, hat aber auch mal Theaterregie studiert. Also es gibt da so eine ziemliche Nähe. Und ich habe ihr auch meine Kurzfilmdrehbücher gezeigt während des Studiums und habe dann gemerkt, ich finde dort niemanden, mit dem ich zusammenarbeiten kann, so mit dem ich das teile, wie ich die Welt so sehe und wie ich auch Figuren und Menschen sehe. Und dann haben wir den Drittjahresfilm, das ist ein Kinderfilm, der ist nie ins Kino gekommen, das war so ein Festivalfilm, zusammengeschrieben und haben es da eigentlich so miteinander gelernt. Und der Film ist sehr schön geworden. Und dann war das irgendwie auch klar, dass wir den nächsten Film auch machen. Und da hat Heide sich auch, obwohl es dafür überhaupt kein Geld gab, neben ihrer Arbeit, neben ihrem Beruf als Hörfunkautorin und Feature-Regisseurin, ein Jahr lang haben wir dieses Drehbuch zusammengeschrieben. Wir sind irgendwann mit meiner Frau und meinem Vater mal nach Thüringen gefahren, in eine Ferienwohnung und haben 3 Tage lang so gesponnen, ganz zum Anfang. Und dann hatten wir da am Ende wirklich so eine Grundidee, die es auch bis zum Ende gegeben hat. Und das ist Wahnsinn. Also das Heide da mit, also neben dem normalen Arbeiten haben wir uns immer wieder getroffen und tagelang, wochenlang geschrieben. Und dann war diese Geschichte, glaube ich, aber auch so schnell in so einer Form, dass ich das auch Nico, meinem damaligen Professor, zeigen konnte, der gesagt hat, das ist echt toll. Dafür kriegen wir Geld. Das kriegt man finanziert. Und das hat uns auch irgendwie wirklich in so einen Rauschzustand versetzt. Und dann konnten wir da sehr, sehr schön miteinander schreiben. Wir haben auch Auseinandersetzungen, aber wir sind irgendwie eine tolle Familie und wir haben eine gute Streitkultur. Und Konflikte werden ausgetragen und nicht irgendwie weggeschluckt, sondern und wir haben es miteinander gelernt, aber wir flogen da auch irgendwie so ein bisschen durch.
Und findest du jetzt im Vergleich zu anderen Drehbuchautoren, mit denen du ja auch zusammengearbeitet hast, das einfacher dann mit deiner Mutter? Also weil die Kommunikationswege so kurz sind oder doch man aus derselben Suppe kommt? So, oder?
Das ist einfacher, weil Heide natürlich schon anders weiß, wie ich etwas später machen werde. Da hat sie irgendwie ganz, also da sind wir, glaube ich, dann doch sehr eng miteinander verbunden, dass auch wenn bei uns die Genres, also Bornholmer Straße hat ja wirklich eine ganz andere Stilistik als Novemberkind. Und ich glaube, dass sie da sehr einfach ein großes Vertrauen hat, dass ihre Texte in guten Händen sind. Und das ist bei jedem anderen Autoren, ich habe ja mit die anderen Projekte, da lernt man sich immer neu kennen. Die Drehbuchautoren bringen unheimlich viele Erfahrungen mit, viele gute, aber vielleicht noch mehr schlechte in der Zusammenarbeit mit einem Regisseur. Und da ist der Weg dann länger, wie man sich verständigt. Und natürlich ist es so bei Heide und bei mir, wir wissen voneinander, wie ehrgeizig wir sind und dass wir auch nicht locker lassen, bis es wirklich gut ist, bis es fertig ist. Und auch da ist meine Erfahrung mit Drehbuchautoren sehr unterschiedlich, wie viel sie machen müssen, wie sie ihren Beruf, wie ernst sie das nehmen, wie ehrgeizig sie sind, wie lange sie bereit sind, mit mir über jedes Wort zu diskutieren. Oder es vielleicht auch dann ab einem bestimmten Zeitpunkt gehen zu lassen und zu sagen, dann mach du es jetzt fertig oder erarbeite es mit den Schauspielern. So, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und da ist einfach bei Heide und mir das Vertrauen natürlich sehr einzigartig. Am Anfang unserer Arbeit war das für alle anderen auch wirklich schwierig in der Familie, weil wir in jeder freien Minute immer nur über das jeweilige Drehbuch gesprochen haben. Das war wirklich Wahnsinn. Für meine Frau, für meinen Vater, wir haben Weihnachten, wenn wir zusammen die Gans gemacht haben, haben wir nur über die Figuren und über das Buch gesprochen. Das war wirklich manisch. da hat sich was professionalisiert, wenn ich so drüber nachdenke. Ja. Also das ist jetzt tatsächlich, wir treffen uns dann und wir arbeiten, aber wir verbringen auch Zeit als Familie. Also wir sind nicht mehr nur Kollegen. Das ist schön, dass das, also wir, wirklich über so 3-4 Jahre waren Heide und ich fast ausschließlich Kollegen, weil jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, ging es nur um das Drehbuch. Und spätestens ab dem Zeitpunkt, wo meine Tochter zur Welt kam, vor 6 Jahren, 6,5 Jahren, da wurde das anders. Und das ist ganz schön, dass wir auch jetzt Zeiten haben, wo wir zwar ein Projekt miteinander haben, aber nicht immer nur darüber sprechen.
Aber das heißt, in der Arbeit war es nicht so, dass ihr immer noch Mutter und Sohn wart, sondern sie war wirklich deine Drehbuchautorin und du ein Regisseur.
Ja, das geht auch nicht anders. Das geht nicht anders. Also natürlich ist man irgendwie Mutter und Sohn, weil man hat natürlich auch, man schöpft ja auch aus ganz vielen Erlebnissen oder aus Beobachtungen. Auch wir, natürlich, wenn wir über Figuren sprechen, reden wir über Figuren, die wir beide kennen.
Aber nicht von der Dynamik. Und
Nein, nicht von der Hierarchie, wie auch immer die sein könnte. Es ist auch klar, sage ich jetzt mal so blöd, dass ich schon auch das letzte Wort habe, weil ich drehe nur das, was ich verstehe. Das Drehbuch geht nie an den Drehort, ohne dass wir beide der Überzeugung sind, so ist es jetzt richtig. Das nicht.
Ja, schön. Was war eigentlich so bisher deine größte berufliche Herausforderung und wie bist du damit umgegangen? Also gab es mal so einen Punkt, wo du dachtest so, boah.
Naja, es gibt ja von außen wird man ja so manchmal so ein bisschen betrachtet und bewertet und da liest sich diese Filmografie ja wirklich toll und so quasi auch lückenlos und es gibt jetzt keine großen Flops oder so oder riesen Misserfolge und tatsächlich ist aber diese Zeit zwischen den beiden ersten Filmen, was ja auch viele Kollegen beschreiben, dass der zweite der schwierigste ist. Das war bei mir mit Sicherheit so und es führte nie so weit, dass ich gedacht habe, ich höre jetzt auf mit dem Filmemachen, aber die Vorstellung, dass dieser zweite Film mein letzter sein wird, die war total präsent. Das war richtig depressiv teilweise, mit Novemberkind irgendwo in irgendeiner Metropole der Welt zu sein. Ich erinnere mich, dass ich mit Andy Dresen durch Neuseeland gereist bin, weil es dort immer so ein deutsches Festival gibt, was durch 4 Städte reist. Und ich war, Novemberkind war immer der Eröffnungsfilm, ja. Und ich weiß, die Eröffnung in Wellington war mit über 1000 geladenen Gästen in dem Kino, was für die Premiere von Herr der Ringe gebaut wurde. Und da wird Novemberkind gezeigt. Und Riesenanerkennung und Leute kommen danach auf mich zu. Und danach sitze ich alleine in einem Hotelzimmer, 12 Stunden Zeitunterschied und ich telefoniere mit Heide und wir kommen mit diesem Drehbuch für diesen zweiten Film nicht weiter. Und ich denke dann so, ja, so eine Veranstaltung wie heute, die erlebe ich jetzt das letzte Mal. Das mag wirklich ein bisschen kokett klingen, aber das war wirklich so.
Bist du mit Andi ein Bier trinken gegangen und wusstest, es geht doch weiter?
Nee, das wusste ich nicht, weil ich wirklich das Gefühl hatte, wir schaffen das nicht. Und ich meine, tatsächlich ist die Begegnung mit Andi an dem Punkt zu erwähnen, weil er der erste ältere Kollege war, mit dem man solche Gespräche führen konnte über Zweifel, Selbstzweifel. Weil das war mein Gefühl, wenn ich vorher auf einem Festival oder bei einer Veranstaltung ältere Kollegen getroffen habe, gab es unheimlich viel Distanz und unheimlich viele Mauern und überhaupt nicht die Offenheit, mal einen jungen Kollegen mal so aufzunehmen und fand da unheimlich viel Reserviertheit vor. Und die Begegnung mit Andi Dresen war toll, weil er derjenige war, der auch mal so die Hosen runtergelassen hat. Und das ist sowas, wo ich gemerkt habe, das hat so gar keine Kultur, dass man auch den Nachwuchs so ein bisschen aufnimmt und auch von sich aus also mal auch so ein bisschen aufmacht. Das verändert sich jetzt gerade so ein bisschen mit unserer Generation, weil wir das versuchen, auch denen, die nachkommen, irgendwie immer zu helfen. Oder ich glaube, das tun einige Kollegen. Auf jeden Fall war das.
Hast du das Gefühl, ganz kurz, dass da die Akademie auch eine Rolle spielt?
Ja, die spielt eine Rolle, aber auch, weil wir es zum Teil auch ansprechen und weil wir das, glaube ich, auch thematisieren. Also ich versuche es auch zu thematisieren, weil das ist der Ort, wo ich am Anfang Schwierigkeiten hatte, mich zu Hause zu fühlen. Und nun ist es so, dass gerade Regisseure untereinander, glaube ich, unheimlich oft sich auch zeigen müssen, wie gut es gerade läuft und so, obwohl es eigentlich nicht gut läuft. Und da habe ich das Gefühl, hat sich in den letzten Jahren, also in meiner Sektion, sehr viel verändert, vor allem durch diejenigen, die dort auch die Vorstandsposten haben und ein ganz tolles Klima eigentlich dort schaffen.
Mhm. Gibt es denn so Sachen, also wo du sagst, okay, das ist immer der Punkt beim Drehen, oh, den würde ich am liebsten skippen? Oder da würde ich immer wieder an meine Grenzen, stoße ich immer wieder an meine Grenzen oder so?
Mhm. Ich wüsste jetzt nicht, was es ist. Also ich stoße an körperliche Grenzen, ja, weil es einfach, also ich meine, teilweise habe ich auch Dingen zugestimmt, die Serie, das darf ich nicht erzählen, wenn man die sieht, also was wir da gemacht haben jeden Tag, mit welchem, das ist schon Wahnsinn, das war auch.
Wenn ihr da viel zu viel Überstunden gemacht habt und so.
Ja.
Das darf man wirklich nicht erzählen, also rein rechtlich kriegst du da Ärger oder? Willst du es mal beleuchten?
Naja, also was heißt, was heißt Ärger? Ich finde, man muss die Dinge ja benennen, aber für das, was ich da gemacht habe, ich meine, es ist jetzt nicht ungewöhnlich, ich glaube, das sind 6 Folgen, 52 Minuten und ich hatte für jede Folge 10 Drehtage und ein bisschen Second Unit und natürlich viel zweite Kamera, aber es ist sehr aufwendig und technisch sehr herausfordernd und das ist definitiv viel zu wenig Zeit dafür gewesen. Und ich bin eigentlich relativ schnell, weil wir sehr viel vorbereiten und bin jemand, der grundsätzlich keine Überstunden machen möchte. Mhm. Hier war das nicht möglich. Und das war so, dass wir gemerkt haben, dass das an Grenzen geht, wo man auch die Gesundheit von Leuten aufs Spiel setzt. Weil man muss ja trotzdem nach diesen vielen Stunden, fährt einen ja noch irgendjemand nach Hause oder fährt jemand, der auch schon so lange gearbeitet hat.
Ja, ein LKW, ein Licht-LKW oder so.
Was auch immer. Mhm. Und das...
Würdest du sagen, also wie lange habt ihr da gearbeitet?
Das kann, ich glaube, ich habe es schon fast so ein bisschen verdrängt, aber ich habe es 2 Monate später immer noch gespürt nach Drehende, obwohl ich zwischendurch 3 Wochen in Asien im Urlaub war. Mhm. Also ich glaube schon, dass das, ja, es waren sicherlich... Drehs mit 2-3 Überstunden und einfach auch teilweise 10 Bildern am Tag.
Hm.
Das ist Wahnsinn.
Ja.
Das war mir eine sehr neue Erfahrung.
Hm. Du hast ja gesagt, also es steht die Möglichkeit einer Fortsetzung.
Ja.
Würdest du da jetzt zum Beispiel auch gegenüber dem Fernsehsender sagen, okay, ich brauche einfach 2 Tage mehr?
Ja.
Dann bin ich mal gespannt.
Also auch nicht nur 2 Tage. Das ist richtig eine Bedingung, um weiterzumachen.
Und das hast du auch schon kommuniziert?
Ja.
Und das wurde auch schon abgenickt?
Es wurde zumindest zur Kenntnis genommen.
Mhm.
Also das geht bis in die Budgethöhe, wo ich ganz klar sage, das und das muss mehr werden als beim letzten Mal, sonst mache ich es nicht nochmal. Ist dann auch so.
Ja, ich drücke dir die Daumen, es wäre super. Also
ja,
ich meine, eine total coole Geschichte.
Nee, weil sonst, ich sage ganz ehrlich, sonst lebe ich nicht lange, wenn ich das unter den Bedingungen und mit der Intensität und mit dem Ehrgeiz, das halte ich nicht lange durch. Und das und andere, die mit mir arbeiten, auch nicht. Und das will ich nicht. Ist eh schon hart genug.
Mhm. Gibt es eigentlich eine Begegnung in deinem Beruf, also wo du sagst, dass die ganz prägend war?
Naja, sicherlich die Begegnung mit Frank Lamm, meinem Kameramann, ohne den ich mir das Filmemachen nicht vorstellen kann.
Mhm.
Und
ich muss mal fragen, hast du mit ihm alle Filme gemacht?
Ja, alle.
Tatsächlich?
Mhm. Also ab dem ersten Film in der Filmhochschule.
Mhm. Wirklich?
Mhm.
Alle Kurzfilme auch?
Mhm, bis auf einen.
Ach komm.
Ich habe einen Kurzfilm ohne Frank gemacht und habe auch mal eine Werbung ohne ihn gemacht, aber sonst alles. Und das ist sicherlich die prägendste Begegnung. Aber es gibt auch viele andere, die ich hatte. Und sicherlich, wenn man über Autoren redet, gibt es neben der Begegnung mit meiner Mutter, aber auch die Begegnung. Ach, da hatte ich eigentlich viele Begegnungen, muss ich sagen. Ich kann das gar nicht so. Nee, wenn du mich jetzt so fragst, eine besondere, dann ist es die Begegnung mit Frank. Weil ich da trotz allem Vertrauen und allem Wissen, wie man rangeht, weiß, dass wir uns trotzdem auch gemeinsam immer weiterentwickeln werden. Und beide nicht stehen bleiben. Ist auch jemand, der nicht stehen bleiben kann, stehen bleiben will.
Mhm.
Und wo man weiter auch versucht zu lernen und das ist schon was sehr, sehr Besonderes, weil nicht nur für die für das Ergebnis der Filme, sondern auch vor allem für die Zeit, die man miteinander verbringt. Weil wir verbringen einfach sehr viel Zeit miteinander. Und wir verbringen auch am Set eben, da sind wir der Kern. Und von uns strahlt das auf, glaube ich, alle anderen ab und aus. Und er hilft mir, diese ganz eigene Atmosphäre, glaube ich, herzustellen.
Das klingt so, also so wie du es auch beschreibst, ne, dass es für euch halt eben nicht ein Beruf ist, sondern halt eine, immer wieder eine Mission.
Das Leben, ja. Das ist unser Leben.
Ja. Und
ist auch ganz komisch, wenn Frank einen anderen Film dreht, weil er kann ja als Kameramann ein bisschen mehr machen als ich. Und ich meine, es geht mir auch bei anderen so. Ich habe auch andere tolle Mitarbeiter, wo ich dann auch schon eifersüchtig bin, wenn ich jetzt weiß, ja toll, jetzt sitze ich hier mit Susanne im Studio, was auch sehr schön ist. Und die drehen jetzt, machen jetzt Maske bei Lars von Trier oder so. Nein, das ist nur eine kurze Eifersucht. Aber es ist beschäftigt mich. Ich will dann schon auch wissen, so ja, und wie geht's euch da?
So. Die kennen ja so gut wie ich.
Das ist, ja, also.
Und gibt's eine Situation, wo du sagst, so, oh, das werde ich jetzt mein Lebtag nicht vergessen, das erzähle ich auch noch meinen Enkeln, wenn ich 80 bin?
Auch einige. Also wirklich, ich weiß noch, als wir bei dem NSU-Dreh, so ein, da gibt es eine Szene, auf die ich auch wirklich stolz bin. Das ist so ein Neonazi-Konzert, was wir da inszeniert haben.
Wahnsinn.
Auch an so einem realen Ort, wo es wirklich diese Veranstaltungen gab. Und wir haben diese Lieder komponiert und die Texte geschrieben und dann den Schauspieler zum Nazi-Sänger gemacht. Und dann hatten wir.
Das sind alles eigene Lieder von euch?
Ja, klar. Ja, wir wollten keine GEMA an Nazi-Bands bezahlen.
Ja, klar, verstehe ich. Gute Entscheidung.
Und dann haben wir da diese 150 gröhlenden Komparsen, dass alles Leute aus der Antifa sind.
Hat das bewusst ausgewählt?
Das war irgendwann eine Idee von den Leuten, die für mich die Komparsen gesucht haben, weil wir wollten keine Nazis nehmen. Und irgendwie hatten die dann die Idee, wir fragen Leute aus der Antifa, weil die kennen das auch. Zu pogen, zu schreien, zu saufen. Also es ist ja dann doch
also
auch
von der Dynamik her
von der Dynamik, auch von der Art, wie Menschen gemeinsam zu einem Körper werden, wenn sie Musik teilen, wenn sie eine Ideologie teilen. Und dieses Zeug, diese Musik, die dich wirklich dann auch ergreift, muss man sagen. Ne? Also du hast ja selber, ich stehe dann als Regisseur trotzdem mit Ausspielung in der Masse und spüre ja, wie das wirkt und wie auch diese Menschen, wie das dann auch funktioniert, dieses gemeinsame Sieg heil. Und dann diese Szene geschafft zu haben und alle Komparsen und das Team fangen plötzlich, weil irgendjemand anfängt, einfach an, Nazis rauszurufen. Es sind keine Nazis im Raum, aber einfach, um sich selbst zu befreien, um sich selbst zu reinigen. Und das ist so ein Moment, wo du weißt, du machst irgendwie das total Richtige.
Also ich fand auch so, dass man daran eben gut, also das einfach wirklich mit durchlebt hat, was das für eine gruselige Faszination ausmacht. Und
Rausch.
So eine,
es hat wirklich Rausch, was, wirklich. Es hat was Rauschhaftes. Ja.
Und das heißt, das war dir vorher auch nicht so richtig klar. Das hast du dann beim Drehen wirklich richtig erfahren, als wie rauschhaft das ist.
Nee, das war eine Bestätigung, weil ich habe, wir haben diese Szene ja auch deshalb reingeschrieben. Ich wollte, weil ich, wenn man auch anfängt, sich mit der Musik zu beschäftigen, es ist ja nicht nur das Laute, die Eum-Musik, die Skinhead-Musik, sondern es gibt auch einen ganz großen Teil dieser musikalischen Bewegung, ist das der Liedermacher, die wirklich mit diesen, ja, ich sag mal so, halt so, das funktioniert ja wie Schlager. Und das ist unheimlich grausam, was das für Texte sind, unheimlich simpel, emotionalisierend. Das wusste ich aber vorher, dass es das gibt und kannte da sehr viel. Deswegen wollte ich auch unbedingt, dass so eine Szene drin vorkommt, wie dann, weil ich das mir schon gedacht habe. Und Thomas hat auch irgendwie reingeschrieben bei diesem Liedermacher-Text, den er auch geschrieben hat, dass da ein, zwei Mädchen auch mit Tränen in den Augen stehen müssen. Und das wusste ich dann auch. Ich will das auch haben, weil ich das auch selber so nachvollziehen kann, wie sowas wirkt. Und es war nur interessant zu sehen, wie schnell sich das herstellen lässt. Also das war nicht große Arbeit. Also wenn das heißt nicht große Arbeit, ich habe dann eben auch Personal, das dann weiß, was ich dann haben will und wie man das erzeugt. Und ich glaube, bei diesem Liedermacher, das Lied haben wir zweimal nur der musste das nur zweimal spielen. Wir haben das mit zwei Kameras gedreht und dann hatte ich das. Und alles war da, alles war im Raum. Es musste jetzt nicht technisch, musste jetzt da niemanden zum Weinen bringen. Aber es muss man sagen, als Filmer schon dann auch ja, einfach sehr stark, wenn du merkst, dass das, was ich ausdrücken will, also es gibt so eine Bestätigung, wenn ich merke, selbst mit Leuten von der politischen Gegenseite, ja, da wirkt das letztlich auch, dieses Gift für den Moment.
Ich fand es auch so absurd, also zu sehen halt, wie, fand ich auch ganz schön, dass du das, dass das auch Teil hatte eben in dem Film, also so die Rolle der Eltern, ne? Also die auch überhaupt nicht, also aus Unterschied, mit unterschiedlichsten Methoden versuchen, ihre Kinder zu erreichen, aber keiner schafft es.
Ja, und dass es halt nicht nur Milieu ist, ne? Das ist ja auch tatsächlich so. Es sind Akademikerkinder gewesen.
Ja. Aber du meintest, es gibt noch ganz viele andere Episoden, die du nie vergessen willst. Möchtest du noch welche davon teilen?
Ach, ich weiß immer noch, wie es war, als ich dann doch nach diesen einigen Versuchen an der Filmhochschule angenommen wurde. Ich weiß noch, da war ich eine Woche alleine an der Ostsee zelten. Auf Rügen gibt es ein Regenbogencamp. Das ist ein Campingplatz, wo ich als Kind schon ganz oft war. Und da gibt es auf jeden Fall so eine Durchsage. Da werden morgens, ich meine, das ist jetzt 15 Jahre her. Aber
Prero der, ne?
Nee, Prero nicht, sondern Barkenberg, Nonnewitz.
Ach so, ne, das ist ein anderer.
Okay. So, pass auf. Und da gibt es ja, da gab es früher den Regenbogen-Reggi. Ich war jetzt schon viele Jahre nicht mehr da, mit dem man geweckt wurde. Und dann auch so Geburtstagsgrüße, so ein bisschen wie früher. Und so Durchsagen. Und dann weiß ich noch, wie ich da in meinem Zelt lag. Und dann bei den Geburtstagsgrüßen morgens kam so eine Durchsage, Christian Schwocho auf Stellplatz, keine Ahnung, 748, eine Nachricht von ihrer Mitbewohnerin. Sie hat Post für sie geöffnet. Sie sind an der Filmhochschule angenommen worden. Und das halte so über den Zeltplatz und steckte ich so um den Kopf raus. Und ich kannte schon so die Leute, die um mich herum in den Zelten waren und die klatschten so für mich. Und ich glaube wahrscheinlich, so sehr gefreut über eine Nachricht habe ich mich wirklich auch danach selten. Also das war so toll. Ich wusste auch gar nicht, wohin mit meiner Freude. Und ich weiß noch, dass ich damals aufgehört hatte zu rauchen vor einigen Monaten. Dann bin ich sofort zum Zeltplatz Konsum, habe mir eine Schachtel Zigaretten geholt, habe mich an den Strand gesetzt und halb leer geraucht.
Konntest du mit den ganzen Campern dann feiern?
Habe ich auch gemacht. Ausgegeben? Ja, abends habe ich dann da irgendwie, habe ich da gut getrunken mit den Leuten, mit auf den benachbarten Stellplätzen. Das war schon ein bisschen absurd. War sehr, sehr schön. Ich habe sehr, sehr viele schöne Momente. Also das ist aber so einer, den ich bestimmt nie vergessen werde. Nie vergessen werde.
Gibt es eine Situation, auch beim Drehen, also wo du dich immer noch schlapplachen könntest?
Ach, ich weiß noch, bei Novemberkind gibt es, musste Anna-Maria Mühe ja zweimal ins kalte Wasser. Der Film ist im Winter gedreht worden. Und einmal sehr zu Beginn des Films rennt sie mit ihrer besten Freundin Steffi, gespielt von Christina Drexler, nackt, nur mit Pelzmütze,
ja, ich erinnere mich.
In den See. Das haben wir in Waren an der Müritz gedreht, so einer Badestelle. Und das war, ich weiß es nicht, das muss Februar oder März gewesen sein. Und es war wirklich, wirklich kalt. Und,
das war zu Anfang des Drehs?
Nee, das war schon irgendwie in der Mitte. Aber
ja, man musste auch damit rechnen, dass die Schauspieler krank werden und so.
Ja, 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 aber es war nicht der Fall. Und ich weiß nur, dass Anna mir gesagt hatte vorher, ich wusste nicht, ob sie es ernst meint, dass sie gerne Jägermeister trinkt. Und die möchte unbedingt, dass wir dann danach an dem Abend Jägermeister trinken. Und dann habe ich ihr gesagt, bevor wir das gedreht haben, bevor ich und Bitte gerufen habe, habe ich gesagt, für jedes Mal, du musst, weil sie fragte, wie weit muss ich denn reinrennen? Ich sagte, pass auf, bevor ich Bitte sage, schmeiß ich einen Flachmann-Jägermeister ins Wasser und du musst so weit schwimmen, wie ich werfen kann. Und das haben wir dann gemacht und das war wirklich toll. Das war sehr, sehr lustig. Man hört das auch noch. Das ist auch toll, weil man hört, weil sie schwimmt dann auch tatsächlich in einem Take sehr, sehr weit und sie macht unheimlich lustige Geräusche, die auch in dem Film sind. Und das jedes Mal finde ich, das ist immer noch zum Lachen, wenn ich weiß, wo sie da eigentlich gerade drauf zuschwimmt.
Aber sie ist dann nicht getaucht, dann hat die
sie
Flaschen
ist nicht,
hochgeholt.
Nee, die Flaschen müssten da eigentlich immer noch wahrscheinlich am Grund der Müritz irgendwo liegen.
Christian, Wir sitzen uns ja hier als Schauspieler und Regisseur gegenüber. Und ich weiß nicht, ob du diesen Ausdruck kennst. Schauspieler, Regisseur, das sind irgendwie zwei Angstgegner. Kennst du? Ja.
Mhm.
Wir haben ja jetzt hier die Möglichkeit, als Angstgegner uns mal, also eben die Hosen runterzulassen voreinander und mal zu gucken, wie findet man eigentlich so das Verhältnis miteinander und was wünscht man sich sozusagen voneinander? Also wie würdest du zum Beispiel jetzt deine Arbeit mit Schauspielern beschreiben? Also was ist dir da wichtig? Was funktioniert da für dich gut?
Also das ist tatsächlich, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, dass ich das nicht allgemein beantworten kann, sondern mit jedem Schauspieler anders arbeite.
Mhm.
Weil ich versuche bei jedem erstmal rauszufinden, warum habe ich den oder die besetzt? Was finde ich da interessant, auch an Eigenheiten und an Besonderheiten? Und was braucht derjenige von mir? Und was braucht er vielleicht nicht? Also natürlich gibt es bestimmte handwerkliche Dinge, die sich da immer wiederholen werden. Und das ist bei mir, dass ich sehr von innen heraus arbeite und sehr psychologisch arbeite, wenig von der Wirkung ausgehe, da sicherlich auch sehr geprägt wurde, weil ich einer meiner schönsten Preise und schönsten Erfahrungen, die ich in dem Beruf gemacht habe, war, den MFG-Star für Novemberkind zu gewinnen in Baden-Baden beim Filmfestival. Das war damals eine Summe von 15.000 Euro, die ich für etwas benutzen musste, was mich als Regisseur weiterbringt. Muss ich einen richtigen Antrag stellen und begründen. Und dann bin ich mit dem Geld einen Sommer nach New York gegangen und habe am Lee Strasberg Institute einen Schauspielkurs gemacht. Mit lauter Schauspielern, denen ich auch gesagt habe, ich bin Regisseur, ich will kein Schauspieler sein, ich will hier aber trotzdem mitmachen. Da war ich sofort der große Held, weil das gab es noch nie, dass ein Regisseur an dieser Schule, die es schon sehr lange gibt, jemals einen Schauspielkurs gemacht hat, um die Schauspieler besser zu verstehen. Und das war wirklich so. Also das kann ich nur jedem empfehlen, weil du verstehst ganz anders, wenn du selbst in der Situation bist, Anweisungen auszuführen, die dir jemand gibt, der dir zuguckt, was davon bei dir ankommt und was nicht. Und dass das bei jedem Schauspieler auch irgendwie anders ist, je nachdem, wie er geprägt ist, wie intelligent er ist, wie gebildet er ist, wie er ausgebildet ist. Und das ist, glaube ich, was, wo ich ein guter Partner auch bin, weil ich das da nochmal umso mehr begriffen habe, wie dass es sich sehr lohnt, rauszufinden, was mein Gegenüber von mir braucht. Das ist übrigens nicht nur was in der Arbeit mit Schauspielern eine Rolle spielt, sondern auch mit allen anderen Mitgliedern, weil wir verständigen uns ja nun mal über Worte und es ist sehr schwer, also das ist ja eben meine Hauptaufgabe, so konkret wie möglich auch mit einem Musiker über Musik zu sprechen. Das ist aber auch ganz schwer, über Musik mit Worten zu sprechen und genauso ist es eine Aufgabe, einem Schauspieler etwas zu beschreiben, was wirklich spielbar ist. Und ich glaube, ein Problem, das merke ich auch im Nachhinein an meiner Regieausbildung, die sehr praktisch war. Wir haben viel gelernt übers Machen. Aber die konkrete Ausbildung in Seminaren ist sehr schwer, weil ich merke, wie am Anfang, wie viel Zeug ich, glaube ich, Schauspielern auch erzählt habe, wenn man das Gefühl hat, je mehr man erzählt, desto mehr versteht er. Der Schauspieler wird auch, glaube ich, oftmals so erzogen, dann meistens zu nicken und zu sagen, ich habe es verstanden. Und eigentlich, je länger du redest, desto weniger bleibt übrig, was man...
Man entwickelt so Methoden, dass einen das nicht blockiert.
Oder so. Aber das kann es ja eigentlich nicht sein. Nee. Und deswegen versuche ich, das viele Reden immer vor dem Dreh zu machen mit Schauspielern, um dann genau zu gucken, was davon ist konkret, was kann man spielen, was kann man benutzen. Und mit den meisten Schauspielern ist es tatsächlich so, dass nach wenigen Drehtagen gar nicht mehr so viel gesprochen werden muss, dass ich dann meistens mit zwei Sätzen nach jedem Take weiterarbeiten kann. Und das versuche ich immer, so ein Verhältnis herzustellen. Und dafür braucht jeder oder jede was anderes, weil natürlich ich mit ganz anderen Unsicherheiten oder Sicherheiten und Haltungen konfrontiert bin. Und Angstgegner ist der Schauspieler für mich. Das wird man auch oft von Journalisten gefragt, wurde ich auch am Anfang gleich gefragt, ist das nicht schlimm, als junger Regisseur mit bekannten Schauspielern zu arbeiten? Und ich habe da immer die gleiche Antwort bis heute. Ich habe nur Angst davor, mit schlechten Schauspielern zu arbeiten. Weil ich irre mich auch manchmal, also gerade bei so Arbeiten, wo ich 100 Rollen zu besetzen habe, gibt es manchmal Leute, die sind nicht schlecht, aber die sind einfach weniger erfahren oder haben sich vielleicht auch in eine Richtung vorbereitet, die dann doch nicht so zu dem passt. Und da muss ich, das ist dann sehr viel aufwendiger, das auf ein Niveau zu bringen. Aber ich habe keine Angst vor Schauspielern.
Aber ist es da zum Beispiel, wenn du jetzt in so eine Situation kommst, ja, also wo du merkst, also da kann ich jetzt erstmal überhaupt nichts mit anfangen von dem, was der mir jetzt erstmal anbietet. Hast du da was wo du die Erfahrung gemacht hast, dass das erstmal ganz gut hilft, damit ihr auf einen Gleis kommt? Also was wir jetzt anderen Regisseuren sozusagen auch ja, als Erfahrungswerte irgendwie gerne mitgeben
Den Leuten
möchtest?
Die Angst nehmen. Also ich glaube, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, die Leute zu bedrohen oder sie noch weiter unter Druck zu setzen. Und ich versuche eher wirklich den Druck wegzunehmen von ihnen. Und sie eher dazu zu bringen, noch einfacher zu spielen und in der Lage zu sein, zu reagieren. Also das ist jetzt schon sehr feinstofflich, weil das ist so, dass ich sogar auch versuche, bei jemandem, der nur eine Szene hat, ihn zumindest vorher anzurufen. Das ist ja schon mal meine Stimme, dass ich schon mal Hallo gesagt habe. Also die Situation, dass man sich erst im Kostüm am Drehort, bevor man die Szene dreht, das erste Mal sieht, die versuche ich immer zu umgehen. Ich versuche auch meistens die Besetzung vor Drehbeginn abzuschließen. Bei so einer Serie mit 100 Rollen, da geht es nicht. Da muss man dann manchmal auch noch während des Drehs eine Besetzungslücke schließen. Aber in der Regel lernen mich die Leute vorher irgendwie kennen, was ihnen hilft, so einen gewissen Stresslevel erstmal nicht zu erreichen.
Also glaubst du, dass das auch ein Hauptgrund ist, warum Leute manchmal nicht gut sind? Also eben die Angst?
Ja, klar, weil also ich versuche auch meinen Schauspielern zu sagen, wenn ihr die schon morgens beim Frühstück seht und ihr habt heute diese Szene zusammen, dann sagt denen bitte Hallo und tut nicht so, als würdet ihr nicht, sie nicht erkennen oder so. Und ich glaube, das Entscheidende ist erstmal rauszufinden, was stimmt nicht. Und das so konkret wie möglich zu benennen und in was Positives zu bringen, was ich mir anders vorstelle oder wie ich es mir wünsche. Ich glaube, das Konkrete. Ich glaube, weißt du, wenn ein Schauspieler so konkret wie möglich benennen kann, was er nicht versteht und es auch wirklich tut, dann hilft er dem Regisseur auch, weil ich glaube, das ist ja immer der Irrglaube. Ich meine, auch das ist etwas, was ich zum Beispiel von jemandem wie Andy Dresen damals gelernt habe, der auch sagt, du musst nicht immer alles wissen. Und er bekennt sich auch dazu und das mache ich auch. Ich stelle mich auch vor mein Team, ich mache das teilweise beim Warm-up und sage, ich weiß relativ gut, was wir hier machen und wenn ich es mal nicht weiß, dann sage ich es euch auch. Dann ist es einfach mal so und es ist passiert selten, aber ich weiß beim Turm, es war nachts um 3, es gab eine Szene mit Claudia und Jan, die habe ich nicht geknackt bekommen. Ich habe es nicht hinbekommen. Ich war todmüde, alle waren müde. Wir mussten fertig werden. Ich habe gesagt, Leute, es tut mir leid, ich brauche jetzt eine halbe Stunde. Geht mal bitte alle raus und ich sitze jetzt hier nur mit, wir hatten schon geprobt und es fühlte sich irgendwie okay an, aber dann habe ich gesagt, wir wissen es gerade nicht und wir machen jetzt aber so lange, bis wir was gefunden haben und dann findet man auch was. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass man so viel Vertrauen hat, dass man auch so konkret wie möglich einfach die Dinge benennt. Anders kann ich es jetzt allgemein nicht ausdrücken.
Also ich habe schon öfter gehört, dass Regisseure bemängeln, dass halt diese Arbeit mit den Schauspielern verhältnismäßig wenig vorkommt.
So. Man macht es, also wir haben das auch, wir haben dann Seminare, wo ein Dozent kommt. Ich mache selber mittlerweile solche Seminare auch, wo ein Dozent kommt mit zwei Schauspielern und dann werden Szenen vorinszeniert, vor den anderen meistens. Da kann man auch Dinge lernen, da kann man auch sicherlich Sachen ablesen, aber ich hatte 3 solcher Seminare in 5 Jahren Ausbildung. Das ist zu wenig. Haneke hat mal gesagt, er würde jedem Regisseur empfehlen, mal ans Theater zu gehen und sei es ein mittelmäßiges Stadttheater, umso besser mit Leuten, die keine großen Stars sind und wo man richtig merkt, was für eine Arbeit es ist, zusammen zu einem tollen Ergebnis zu kommen. Ich kann das nur bestätigen, dieser Kurs in New York war ganz toll. Ich habe auch eine Zeit lang ein paar Mal als Gast bei einem Coach wie Frank Betzel, der ja Schauspieler betreut, aber auch so Workshops macht, wo man als Gast dabei sein kann. Und dass man sich in dieser Arbeit auch weiterbildet, das hat ja bei uns auch nicht so eine richtige Kultur. Ich hatte jetzt eben das Glück, dass ich wirklich sehr, sehr viele Filme gemacht habe in den letzten Jahren und teilweise mit sehr vielen Drehtagen und sehr vielen Schauspielern. Und ich in der Zeit, wo ich nicht drehe, habe ich Castings und ich caste das auch immer selber und ich mache keine Viertelstunden-Castings, sondern ich mache meistens mindestens eine Stunde. Das heißt, ich bin permanent am Arbeiten mit Schauspielern seit 10 Jahren. Mhm. Und das ist natürlich ein tolles Training.
Das ist also lustig, weil Frank Betzel hat auch mal ein Seminar angeboten, Regisseur, Schauspieler. Mhm. Also haben sowohl Regisseure als auch Schauspieler teilgenommen, um eben mal dieses Arbeitsfeld zu beleuchten und zu gucken, okay, wie kann man das optimieren. Das ist vielleicht so witzig. Mein Freund las so diese Kursbeschreibung, da sagte, steht da tatsächlich als ein Punkt spielen trotz hinderlicher Regie? Ja, das muss man halt auch lernen.
Ich finde sowas ganz toll und ich habe auch da in Amerika bestimmte Sachen, haben mir da auch geholfen, früher zu einer Souveränität zu kommen. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass in Deutschland Schauspieler sehr häufig unzufrieden mit den Drehbüchern sind, gerade beim Fernsehen, und irgendwie fast davon ausgehen, alle anderen, der Regisseur muss ja auch damit unzufrieden sein, weil es wahrscheinlich ganz oft Projekte gibt, wo alle zugesagt haben, aber eigentlich finden es alle blöd, was da steht. Mhm. Und dann fängt man das an, zusammen zu ändern. Ich gebe zu, ich ändere auch. Aber ich versuche erstmal zu verstehen, warum das da so steht. Und drehe ich selten, also ich habe eigentlich kein Drehbuch bisher gedreht, wo ich bei Beginn des Drehs dachte, das wäre ein schlechtes Drehbuch. Deswegen begleite ich das auch immer sehr lange. Aber ich merke, dass viele Schauspieler es einfach so gewohnt sind, wahrscheinlich aus der Arbeit beim Fernsehen, erstmal jeden Dialog sich irgendwie passend zu machen. Manchmal nur mit so kleinen Silben, manchmal mit einzelnen Worten und einige Leute aber auch sehr grundsätzlich. Und in England und Amerika gibt es erstmal die Grundhaltung, wenn du als Schauspieler deine Texte ändern willst, dann werd Autor. Versuch erstmal zu verstehen, was steht da. Warum könnte das da stehen, wenn du Hindernisse damit hast? Versuche erstmal mit den Hindernissen umzugehen. Mhm. Und das finde ich ganz wichtig und ganz wertvoll. Und das ist etwas, was ich bei den sogenannten Stars sehr früh dann auch erlebt habe, dass sie mit umgeschriebenen Szenen ans Set kommen. Und wo ich sehr glücklich bin, diesen Ratschlag erstmal gelernt zu haben, weil ich mich dem sehr früh auch in den Weg gestellt habe. Weil ich ja auch selber eben diese Drehbucharbeit so lange begleite. Wenn ein Schauspieler mir sagt, ja, so und so spricht sich das besser, glaube ich dem erstmal. Und dann aber zu merken, ich muss doch den Autor verteidigen, weil er meistens dann doch ist ein sehr, sehr wichtiger, schlauer Gedanke dabei. Und das sind so Dinge, die man dann auch so in so Seminaren, wenn man da auch als Zuschauer ist, mitbekommt, wie wenig Schauspieler teilweise über ihren eigenen Beruf eigentlich wissen, also wie wenig Handwerk offenbar auch an den Schauspielschulen gelehrt wird, Texte zu analysieren, eine Rolle zu analysieren, was über das Intuitive hinausgeht. Das war eine ganz tolle Erfahrung, zum Beispiel bei Frank, der ja Rollenvorbereitung, glaube ich, und dann auch mit schlechten Drehbüchern hat arbeitet, bewusst, um mit den Schauspielern zu analysieren, was ist denn aber rauszuholen, was kann ich mitbringen? Und ich war entsetzt teilweise, wie auch Leute, die wirklich gestanden sind, die wahrscheinlich schon 40 Filme als Schauspieler gedreht haben, keine Ahnung haben, wie man ein Drehbuch eigentlich richtig liest. Die wissen dann trotzdem ganz viel, weil die Auffassungsgabe sehr, sehr groß und sehr besonders ist, aber wie kamen wir jetzt drauf? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Jetzt hast du.
Es geht darum, was man, das ist alles super, was man gegenseitig, also voneinander auch erwartet. Also das heißt, das ist etwas, was du auch von Schauspielern erwartest und dir wünschst, also dass sie wirklich genauestens gründlichst das Drehbuch studiert haben, da super vorbereitet sind und sich erstmal auch an das, was da steht, also erstmal damit auseinandersetzen und einen Weg finden, das mit sich zu vereinen, bevor sie das jetzt umschreiben.
Auf jeden Fall. Also wenn der Reflex ist, umzuschreiben, dann finde ich
erstmal
mit mir sprechen, weil das ist natürlich auch nochmal was anderes. Es ist immer was anderes, wenn jemand mit einer umgeschriebenen Szene ans Set kommt, weil es betrifft ja dann auch meistens Kollegen. Und das gibt es bei mir gar nicht, dass Schauspieler anfangen, die Kollegen zu inszenieren. Aber erstmal, finde ich, muss man dem auf den Grund gehen, was stimmt in der Szene nicht. Ich schreibe meistens um, wenn ich das Gefühl habe, ich probiere. Und dann klingt irgendwas nicht richtig. Dann merke ich, okay, wir müssen die Silbe und so und so und irgendwas bleibt künstlich oder fremd. So dann, aber erstmal, finde ich, will ich verstehen oder verlange ich das von allen, verstehen zu wollen, warum ist das da so?
Aber das heißt, dafür bist du auch immer offen im Vorfeld, dass dich jetzt auch Schauspieler mit kleineren Rollen irgendwie anrufen und sagen, du, mit dem Text irgendwie, da stolper ich.
Immer, ja.
Und selbst aber jetzt bei, also wenn man jetzt so ganz kleine Umstellung hat oder so im Satz, das ist etwas, was du auch vorher gerne wissen möchtest und besprechen.
Es sei denn, man hat schon 10 Tage zusammen gedreht und man ist sich vertraut und dann weiß ich das. Also finde ich es aber wichtig, dass man es bespricht.
Mhm.
Weil ich im Notfall selber die Möglichkeit haben möchte, den Autor anzurufen und zu sagen, die und die Situation, irgendwas hakt da. Man kann ja der Autor selber immer noch sagen, stimmt, ist jetzt nicht besonders tief durchdacht gewesen. Aber in bestimmten Situationen, das habe ich einfach schon erlebt, dass man dann zu schnell sich einfach was passend macht und dadurch eine bestimmte Schärfe oder eine bestimmte Funktion eines Satzes oder einer Wendung einfach abschleift.
Etwas übersieht.
So. Was übersieht, genau. Ja, oder zum Beispiel, ich meine, ich arbeite sehr oft historisch, ja, und da sind die Texte teilweise eben auch, ich versuche immer nicht historisierend zu arbeiten, aber die Dialoge sind dann schon in einem bestimmten Kontext. Und wenn dann ein Schauspieler was ändert, der diese Zeit nicht erlebt hat, und dann kommt plötzlich so eine was Umgangssprachliches von heute rein, was in dem Kontext aber falsch ist. Und ich merke das beim Drehen nicht, weil ich selbst diese Umgangssprache natürlich kenne. Und dann sitze ich im Schneideraum und merke, scheiße, das ist eigentlich jetzt ein Wort, das passt nicht in diese Zeit. Und das ist aber schade, dass man da jetzt so das nicht gemerkt hat, weil ich komme jetzt nicht mehr drum herum, es zu benutzen. Wenn Schauspieler dann da ungenau oder man miteinander ungenau wird, findet man solche Dinge, die so eindeutig von heute sind, in historischen Kontexten, wo sie nicht hingehören. Und das passiert ganz schnell.
Also ich finde es interessant bei dem, was du erzählst, dass du sagst, einerseits findest du das Vertrauensverhältnis am allerwichtigsten. Gleichzeitig klingt es so, als wärst du schon jemand, der auch irgendwie streng ist.
Ja, sehr. Ich bin sehr streng.
Also wie vereinbarst du das miteinander?
Das schließt sich doch nicht aus. Also es ist ja nicht so, dass man machen kann, was man will. Also das ist sehr abgesprochen. Also ich habe zum Beispiel bei Bad Banks, das ist was im Hier und Jetzt spielt, da haben wir auch sehr viel improvisiert. Wir haben auch bei NSU haben wir sehr viel improvisiert. Aber das ist dann abgesprochen. Und dann sehe ich auch, wer kann improvisieren und wer kann es nicht. Wer fühlt sich unsicher und wer fühlt sich nicht sicher damit. Kannst nicht zwei Leute improvisieren lassen und einer sagt, ich fühle mich damit nicht wohl. Ich kann das nicht. Ich weiß, ich werde schwächer reagieren, wenn ich jetzt improvisieren muss. Ich kann es dann trotzdem versuchen. Und manchmal entsteht da was draus. Aber ich weiß, wenn ich improvisiere, dann nur mit Schauspielern, die auch dann das Vokabular dieser Figur beherrschen. Also Albrecht zum Beispiel hat in NSU sehr viel improvisiert, weil ich aber wusste, durch die Vorbereitung, das ist sowas, der hat einfach einen so großen Baukasten dieser Figur dabei. Der hat die Tagebücher von ihm gelesen, der weiß, also der hat Briefe von ihm gelesen, der weiß, wie der gesprochen hat. Und deswegen kann er sich da freier bewegen. Und da spüre ich, da höre ich auch dann beim Drehen eben sehr genau zu und weiß aber, wo es jetzt anfangen würde, privat zu werden, wo es den Kosmos der Figur verlässt. Das ist schon dann auch meine Aufgabe, da auch genau zu bestimmen, wie weit geht es. Aber die Schauspieler, wenn wir angefangen haben zu arbeiten, wissen dann in der Regel schon sehr genau Bescheid über den Kontext ihrer Figur. Also gerade bei Hauptfiguren erwarte ich dann teilweise schon eine lange Vorbereitung. Und merke dann aber Schauspieler, die zu viel drehen, die, sag ich mal, 3 Rollen parallel drehen, stoßen halt schneller an Grenzen. Deswegen ärgere ich mich darüber auch in Deutschland, dass einige nie drehen und andere drehen immer 3 Sachen gleichzeitig und haben sicherlich ein gutes Handwerk. Aber ich merke, die Zeit, sich wirklich lange vorzubereiten, ist dann nicht mehr da. Da ist Albrecht Abraham Schuch, der den Uwe Mundlos und den Otto in Paula spielt und den ich jetzt 5-mal hintereinander besetzt habe.
Ja, so also fantastisch ist.
Und der jedes Mal anders aussieht, der jedes Mal ein anderes Körpergewicht hat.
Eine andere Aura hat. Also es ist
jedes Mal. Und das kommt daher, weil er Minimum 3 Wochen braucht, bevor von einer Rolle in die nächste. Und mein Ideal wäre schon, wenn alle Schauspieler mehrere Wochen vor Beginn eines Projektes sich einlassen und sich die Zeit nehmen. Und das klappt auch ganz oft, ne? Also jetzt bei Bad Banks, Paula Bär spielt die junge Bankerin, die hat 3 Monate vorher nichts gedreht. Mhm. Und vor allem, sie mussten sich in dem speziellen Fall die Zeit nehmen, überhaupt zu kapieren, was sie da reden die ganze Zeit. Weil da wird von Finanzprodukten gesprochen, die versteht kein Mensch. Und das spürst du ja als Zuschauer. Machen die Text oder verstehen die, was die da sagen? Und ja, das ist mein Ideal. Und es gelingt bei jüngeren Schauspielern besser. Es ist tatsächlich häufig schwieriger, jemanden, der 50 ist und richtig gut im Geschäft ist, dazu zu bringen, nochmal sich 4 Wochen nur mit einer Rolle zu beschäftigen. Das ist ein Problem in Deutschland. Mhm. Wie ich sagte, dann ist man der Kommissar und man spielt vielleicht noch Theater. Und dann hat man aber noch das Angebot, was man auch gerne machen möchte. Dann muss ich mehr machen. Ist auch so. Ich arbeite dann mehr. Ich arbeite teilweise für die älteren Schauspieler, die länger im Beruf sind, länger, weil ich einfach auch weiß, wenn jemand so mit seinem Handwerk oder mit dem, worauf er sich drauf verlassen kann, kommt, ich weiß aber in der Situation das und das und das über die Figur durch Recherche oder wodurch auch immer. Deswegen weiß ich, dass das der Weg ist.
Länger heißt also länger Zeit am Set? Also, oder was meinst du mit, du arbeitest dann dafür länger?
Ich muss die Figuren noch besser vorbereiten. Bei Albrecht wusste ich irgendwann, der hat den. Er hat den gefunden. Er hat auch den Otto vor Drehbeginn gefunden. Also natürlich, weißt du, Albrecht ist für Otto Modersohn. Der saß 3 Tage im Otto Modersohn Museum, hat sich einfach 5 Stunden lang ein Bild angeguckt und hat es dann irgendwann nachgezeichnet. Und nichts anderes gemacht. Er ist kein großer Zeichner. Und bei Carla genau das Gleiche. Ich habe die Handdoubles nach 2 Tagen nach Hause geschickt, weil die Bilder alle selber malen konnten. Mhm. Und wenn du das zu Beginn des Films spürst, dass da so viel Arbeit gemacht wurde, dann bin ich ganz frei. Aber ich finde, es gibt einige Schauspieler, die drehen tatsächlich zu viel und sind dann nicht mehr frei, wirklich weit zu gehen für eine Rolle. Und das betrifft eben auch die Möglichkeit, sich äußerlich zu verändern und wirklich viel zu verstehen über eine Welt, die man da erzählt. Ich frage mich das immer, wie viele Kommissare in Deutschland haben wirklich mal 4 Wochen bei der Polizei gearbeitet? Ich glaube, ganz wenige. Man hat da wahrscheinlich immer so Polizeiberater oder sowas. Aber ich spüre das. Und das ist sowas, wo ich denke, ich würde da gerne bei jedem Projekt einfach immer noch einen Schritt weiterkommen. Schafft es auch ziemlich gut. Aber merke, dass irgendwie der Betrieb oder so ist, der ist irgendwie nicht so dafür gemacht in Deutschland, dass man so, ja, auch wenn man so eine ganz lange Karriere hat, für diese Rollen immer wieder so
den größtmöglichen Aufwand betreibt und immer wieder über die Klippe springt.
So. Ja, das empfinde ich so. Das ist das, was ich vorhin meinte, dass man dann auch
manchmal... Ein absolutes Commitment.
So. Dass man auch so ein bisschen schnell für Mittelmaß belohnt wird. Und das teilweise bei uns, weil wir natürlich diese wahnsinnige Möglichkeit mit diesen vielen, vielen Fernsehproduktionen, ich meine, in welchem Land gibt es das denn? Gibt's ja kaum. Ja, und das merke ich, dass das den Beruf und die Hingabe teilweise dem doch schon auch ein Stück weit im Wege steht. Es ist so, dass ihr in Deutschland... muss ich schon sagen, eine ziemlich große Macht habt als Schauspieler. Und das kommt durch das Fernsehen. Ich kriege das immer wieder mit, wenn so Redakteure am Set sind oder auch Produzenten am Set. Schauspieler werden sehr oft gelobt und vor allem für ihr Aussehen. Das ist sowas, wo ich gemerkt habe, man hört sehr den Satz, ja, das sieht alles ganz toll aus und du siehst ganz toll aus. Und diese Haltung, ich finde immer, dass der Schauspieler ein eigenständiger Künstler ist, aber er muss trotzdem... das, was ich vorhin meinte, auch erstmal versuchen zu verstehen, was ist das Gesamtkonzept, was will der Regisseur mit dem Ganzen. Und das ist mir ein paar Mal vor allem am Anfang begegnet in so Gesprächen, oder das erzählen Kollegen ganz oft, dass sie gar nicht so ihre eigene Form so äußern können, weil der Schauspieler schon so genau weiß. Ne? Ich erlebe das auch immer wieder und da werde ich mittlerweile richtig sauer, dass Schauspieler, Schauspielerinnen eben zu einer Maskenprobe kommen und eigentlich sagen, was sie für eine Maske haben wollen. Dass sie zu einer Kostümprobe kommen und sagen, ja, ich kenne meinen Körper so genau und ich weiß genau, was mir steht. Und deswegen sage ich jetzt, was ich anziehen will. Da denke ich, da ist irgendwas schräg. Das ist irgendwie nicht richtig. Also weil das heißt nicht, dass man nicht über Sachen diskutieren kann und der Schauspieler auch eine eigene Vorstellung von einem Kostüm entwickeln kann. Häufig hat es dann aber doch was damit zu tun, einfach in erster Linie den Weg des geringsten Widerstands zu gehen und erstmal was zu haben, wo man sich mit wohlfühlt. Und das ist sowas, wo ich, das baut darauf auf, was ich gerade sage. Es ist häufig so, dass man sich doch so diese Widerstände und dieses so lange Suchen und dieses sehr Uneitle, sich wirklich in den Dienst einer Figur zu stellen, da merke ich, da ist irgendwie vielleicht auch durch viele nicht so gute Regisseure, keine Ahnung, oder schlechte Arbeitsbedingungen, mitunter was, wo ich das Gefühl habe, wenn bei mir sowas passiert, bin ich sofort, sag, nee, das machen wir anders.
Gibt es aber was zum Beispiel, wo du sagst, naja, das würdest du Schauspielern gerne mit an die Hand geben, wenn sie merken, sie fühlen sich mit einem Regisseur unwohl oder jetzt zum Beispiel mit dir, du kannst es ja eigentlich fast nur konkret bei dir sagen, wie sie dann sozusagen das überwinden können? Also wo du sagst so...
Naja, ich kann das wirklich nur... Mich fragen ja auch Schauspieler manchmal in Situationen, wo sie beim Kollegen drehen und ich kenne die Situation nicht. Ich bin ja nie dabei, wenn jemand anders arbeitet. Ich glaube, man muss immer vorbereitet sein, um was da zu haben, falls der Kollege wirklich nichts hat oder zu wenig hat. Ich glaube, bei mir ist es so, ich sage den Schauspielern, schluck nichts weg. Es muss immer ausgesprochen werden, wenn es irgendwie einen Konflikt gibt, weil Schauspieler mitunter auch das Gefühl haben, wenn sie dreimal nachgefragt haben, dann stören sie mich, weil der Regisseur hat ja so viel zu tun. Und natürlich hat er viel zu tun, aber ich meine, das ist meine verdammte Aufgabe, mit einem Schauspieler zu arbeiten. Das ist meine Hauptaufgabe, so empfinde ich das. Also wenn jemand auch 50 Mal fragt, und wenn, klar, ich verstehe das, wenn jemand es irgendwie ans Set kommt, wobei das hatte ich auch noch nie, und jedes Mal nicht weiß, was seine Figur da soll und so das kenne ich nicht, aber man muss das immer wieder tun, man muss mich dann immer wieder fordern. Und
halten aber ehrlich gesagt auch nicht alle aus.
Alle Regisseure?
Nee.
Das kann ich ja, das kann.
Also es ist, glaube ich, eine extreme Konzentrations- und Kraftanstrengung. Und Leute, die entspannt und sicher und selbstbewusst sind. Also habe ich auch immer so erlebt, dass man die alles fragen kann. Weil es eh klar ist, es geht nur um die gemeinsame Sache. Und es wollen ja alle dasselbe und wollen alle das beste Ergebnis. Also wenn irgendwas ungeklärt ist, muss man es klären. So, ja. Aber tatsächlich gibt es doch einige, also wo klar ist, okay, zwei Fragen pro Tag, ne, geht. Aber danach ist auch echt Ende Gelände. So. Also.
Warum? Weil die dann werden sie nervös oder?
Ja. Dann merkst du einfach so, ist dann so, boah, die werden dann ungeduldig oder die Antworten werden dann sehr knapp und du merkst, sie möchten nicht gestört werden, weil sie sind mit ihrer Konzentration. Natürlich musst du als Schauspieler auch immer ein bisschen gucken, wann sprichst du einen Regisseur an? Also wann ist er überhaupt aufnahmefähig jetzt für deine Frage? Aber ich glaube, dass, also ich will das überhaupt nicht schmälern. Ich glaube, es ist ein unglaublich herausfordernder Job. Also diese ganzen Sachen im Kopf zu haben, diese Unmenge an Menschen zu koordinieren, dabei ruhig zu bleiben, freundlich zu bleiben. Ich glaube, es ist ja, glaube ich, auch so, dass nicht alle Regisseure mit Menschen können und es aushalten, dass irgendwie so viele Menschen um einen rum sind und permanent eben was von einem wollen. So. Und das aber zum Teil, also das ist mir aufgefallen manchmal, dass dieses Fragen stellen oder Dinge benennen, Dinge besprechen wollen, bei manchen halt nicht verstanden wird als ein Arbeitsangebot, also um das Ganze besser zu machen, sondern als Störfaktor, der sie von ihrer Arbeit ablenkt. Das finde ich zum Beispiel auch eine Sache, die ich extrem hilfreich finde. Wie bist du da? Also ich finde es extrem hilfreich, wenn ein Regisseur sehr emotional auch dran ist an dem, was diese Figur gerade betrifft. Also zum Beispiel, wenn man jetzt eine Szene hat, die sehr schmerzhaft ist zu spielen, ne? Also weil man sich extrem aufreißen muss, an sehr verletzliche Punkte daran kommt, habe ich irre Erfahrungen gemacht damit, wenn ein Regisseur wirklich da an meiner Seite steht und als emotionaler Partner wirklich da ist. Und ich merke, der ist quasi einerseits der Regisseur, aber der ist quasi wie so ein Freund, der einen auch an die Hand nimmt und sagt so, boah, ich merke gerade, wie es dir geht. Das ist ja total krass.
Also das kommt, das ist ja was, also auch das mit jedem Schauspieler anders. Ich versuche da einfach rauszufinden, wer braucht was, wer braucht mich wie. Ich spiele da auch keine Rolle, aber das hat damit so, wie sehr ich mich zurückhalte, wie sehr ich dann dabei bin, wenn ich merke, dass das für jemanden ganz wichtig ist. Ich meine, und ich habe ja mit sehr, sehr jungen Schauspielern auch gearbeitet, die auch teilweise ohne Schauspielschule zum Beruf gekommen sind und teilweise auch ganz wenig Handwerk haben. Darum geht es ja zum Beispiel auch in die Unsichtbare. Also wie gibt es ja eben den Regisseur, der von seiner jungen Schauspielerin verlangt, alles von sich zu zeigen und auch ihren ganzen privaten Seelenmüll sozusagen, ist ja seine Auffassung, zu verarbeiten. Und ich glaube, da bin ich sehr nah dran. Ich spreche teilweise sogar schon vorher mit den Schauspielern darüber, wie das dann sein wird, weil ich auch vorbereite, wenn ich jemanden, und ich arbeite teilweise sehr emotional und weiß aber auch, ich muss es unter Umständen 8-mal drehen. Dass es trotzdem irgendwie immer noch ein professioneller Moment bleibt und trotzdem wird der Schauspieler, die Schauspielerin immer spüren, dass ich da bin und dass ich das auch auffange und begleite. Das ist total klar, weil ich will auch nicht, dass es jetzt, sag ich mal, nur rein hergestellt wird irgendwie, wo ich merke, ich reagiere nicht drauf, dann sage ich das auch. Also das ist schwer jetzt so für mich zu beantworten. Ich glaube, das müssten die Schauspieler beantworten, mit denen ich da gearbeitet habe. Aber ich glaube, finde schon, dass ich da mal sehr, sehr nah dran bin und jetzt auch versuche, gemeinsam rauszufinden, wie man da hinkommt. Ja, und
ich finde einfach, es ist eine extreme Intimität, die man teilt in dem Moment.
Das versuche ich zum Beispiel auch herzustellen, dass man auch weiß, dass ich weiß, einmal in der Situation haben wir Westen gedreht, ein sehr emotionaler Moment für Jördis. Und das war ein tolles Team, aber das war irgendwie, ich weiß nicht genau, was das ist, dieser Tag in Köln, ob das ist irgendwie Faschingsanfang am 11.11. um 11.11 Uhr, glaube ich, oder sowas, rief jemand vor dem Take irgendwie Alaaf oder irgendwas, was man da rief. Und das war zu Anfang der Drehzeit und das war eine Szene, die war, da kannte mich dieser Person nicht. Danach kannte mich aber das ganze Team. Was passiert, wenn man in so einer Szene irgendwie, sage ich mal, das falsche Geräusch macht? Oder, also, das könnte ich jetzt noch...
Ich hatte wirklich mal eine Situation, da habe ich mich quasi eingegroovt vor einer Szene, so, wo ich heulen musste und fing so an, dann so zu heulen, so, es kamen so die Tränen. Und ich wollte gerade so zum Regisseur signalisieren, okay, ich bin ready. Und da meinte irgendwie der Setdresser so, der war als Aushilfe da. Guck mal, jetzt heult sie. So. Und dann war ich wirklich, ich hab's da wirklich noch versucht, wir haben es auch gedreht, war auch ein bisschen, aber es war echt so der Ofen aus, weil ich war einfach auch so sauer. Natürlich. Das hab ich aber auch noch nie erlebt. Oh, toll, guck mal. Oh, ja. Naja, weil so, ich finde, dass diese, also generell das Spielen, natürlich, also man hat seine Techniken und es ist eine Profession. Aber es ist doch, finde ich, etwas sehr Intimes, was man da teilt. Und ich freue mich einfach über jeden Regisseur, der dem Rechnung trägt. Also was das wirklich für ein Prozess ist.
Es muss eine Ruhe geben. Es ist auch, ich erkläre das auch jedem.
Ich meine auch so, also nicht nur die Konzentration am Set, also das auch.
Ja, das ist aber ein ganz wichtiger Teil.
Das ist auch ein sehr wichtiger Teil, das stimmt.
Also wenn ich jetzt sehe, jemand ist in der Blickachse vom Schauspieler und hält die Fahne und macht im Take irgendwie am Handy rum. Das glaube ich.
Ach stimmt, das drückt sich ja auch darin aus, naja, also was der Regisseur für eine Atmosphäre schafft. Das stimmt.
Ja, auch dass man Leuten, die vielleicht noch nicht so lange sind wie jetzt der Setdresser, dass der. Ich meine, ihr seid ja dann trotzdem auch nach einer traurigen Szene oftmals lustig und dass sie trotz, dass man den Leuten muss man das schon sehr oft erklären, was ihr da eigentlich macht, also und auch wie ungeschützt ihr da vor uns allen steht und das. Das muss man dann auch machen. Das tue ich auch. Das tun auch meine Mitarbeiter. Dass wenn dafür so kein Verständnis oder kein Gespür da ist, werde ich auch nicht müde, das den Leuten immer wieder beizubringen. Wobei ich glaube, höre das immer wieder, es gibt auch Leute, die den Beruf schon sehr lange machen und trotzdem wahrscheinlich immer noch denken, ja, alles, was keine Nacktszene ist, ist relativ einfach für einen Schauspieler.
Ja, oder wo man zumindest, also das erlebe ich, wie gesagt, selten, aber kommt ab und an vor, wo man einfach auch damit in Ruhe gelassen werden will. Also so, wo ich das Gefühl habe, also manche Regisseure empfinden, so kommt es mir vor, ihre Arbeit davon ausgeklammert von dem, was die Schauspieler anbelangt. Also sie machen ihre Arbeit, also das ist dann auch die Auflösung, das Visuelle, insgesamt die Vision des Films. Und dann machen halt die Schauspieler ihr Schauspielerding, so wie sie das dann auch eben bitte ansagen. Und wo das nicht so eine, also dieser Punkt, wie jetzt ein Schauspieler da hinkommt oder so. Also dass sie das ausklammern, dass sie damit etwas zu tun haben, dass der Schauspieler dann an diesem Punkt kommt, das zu spielen, was sie wollen. Also
und das hat was mit Regieausbildung in Deutschland zu tun. Ja. Ne? Das ist wirklich was, dieser psychologische Weg, muss ich sagen, das war bei mir auch in der Ausbildung wirklich unterbelichtet. Muss man sagen. Und das, da habe ich durch Amerika, und ich meine, du musst nur als Regisseur ein Buch von irgendeinem der großen Schauspiellehrer lesen und verstehst wahrscheinlich mehr als das, was in meiner Zeit an der Filmhochschule gelehrt wurde. Also wenn du dich einmal, egal ob mit Stanislavski oder Meisner oder Tschechow oder wem auch immer beschäftigst, wo das ja auch explizit, ich meine, klar, das sind oftmals Bücher, die sich an Schauspieler wenden, aber wenn du es ein bisschen schlau liest, wird ja auch immer wieder aus bestimmten Arbeiten berichtet, wo Schauspieler und Regisseur zusammen einen Weg gefunden haben. Das ist ganz klar Teil meiner Aufgabe, mit meine wichtigste Aufgabe, mit dem Schauspieler einen Weg zu finden. Du musst wirklich schon wirklich wollen, und ich glaube, das höre ich immer wieder von Schauspielern, es gibt einfach Regisseure, die sich vor allem sehr schnell hinter der Technik zurückziehen. Und ich gucke ganz oft auch gar nicht mehr in der Ausspiegelung, wenn ich weiß, dass das von der Brennweite so stimmt, dann stehe am liebsten einfach neben der Kamera und gucke einfach direkt, was ich sehe. Und ich höre das immer wieder, dass natürlich Kollegen unter großem Stress sind, eben sofort nach einem Take sofort was sagen zu müssen. Und das finde ich ja das Wichtigste, dass ich nach jedem Take, jedem Schauspieler in der Szene, der im Bild ist, irgendwas sage. Also nicht irgendwas, sondern mindestens ein Ding, was ich gesehen habe. Meistens ist es dann doch schon sehr viel mehr. Und das sind aber so grundsätzliche Sachen. Vielleicht hatte ich auch einfach Pech, aber wenn ich so sehe und höre, habe ich das Gefühl, dass man da wirklich sehr viel weitergehen müsste noch an den Schulen in Deutschland, weil das war das Erste, was ich beim Schauspieltraining in Amerika mitbekommen habe. Derjenige, der mich anguckt, sagt mir jedes Mal irgendwas, was er gesehen hat, was er gut fand, was er anders fand, wo er merkt, ich falle, man nannte es immer, in meine Personal Habits zurück, mache irgendwelche Gesten, die verraten, dass ich unsicher bin, dass ich nicht wirklich in Character bin. So, das sind so ganz einfache handwerkliche Grundregeln, die habe ich da das erste Mal gehört. Da war ich aber schon 2 Jahre aus der Filmhochschule raus.
Gibt es sonst was, wo du sagst, das würdest du jungen Regisseuren auch gerne mitgeben, also für die Arbeit mit Schauspielern, also wie man, was deine Erfahrungen sind, wie man Schauspielern gut helfen kann, sie in Bewegung bringen kann, also genau, dass sie das umsetzen können, was man für eine Vision hat. Ich meine, ich weiß, das ist jetzt nicht in 3 Sätze zu verpacken, aber
naja, grundsätzlich ist erstmal, dass man als Regisseur jede Figur kennen muss und ich sag mal, das so als jetzt so auch als Fazit so von unserem Gespräch, ich glaube, die 2 Dinge, die mich neben dem Filme machen an sich, ist, die mich am meisten, glaube ich, geprägt haben als Filmmacher, ist der journalistische Hintergrund, dass man weiß, wie man recherchiert, dass man recherchieren kann, dass einem da ganz große Welten geschenkt werden, dass man ganz viel konkretes Material für Schauspieler entdecken kann, was wirklich spielbar ist, und dass man das in der Wirklichkeit macht und nicht nur aus anderen Filmen. Das finde ich immer das Schlimmste, wenn ich höre, dass man auch an den Filmhochschulen nur über Filme redet und über Serien und dann am besten auch nur über Sachen, die aus Amerika kommen, und daraus dann versucht, Schauspielern zu erklären, was man sich so vorstellt. Und das andere ist eben selber mal diese Perspektive zu wechseln, also das erstmal als seine Aufgabe zu begreifen. Schauspieler mögen es auch, wenn man ihnen hilft und wenn man psychologisch arbeitet, wenn man sich unterhält.
Wenn man inspiriert, also was halt total schön ist, wenn man halt so, also nicht jetzt die Szene erklärt bekommt in dem Sinne, aber wenn es halt so, manchmal ist es so ein inspirierender Gedanke, also eine Idee.
Oder ein Bild.
Ein Bild oder
Eine Frage.
Eine Frage sozusagen, die man dann beim Spielen beantworten kann oder etwas, wo man sagt, so achte doch mal da und darauf oder beobachte deinen Kollegen mal, wie er dieses und jenes macht. Also wo deine Aufmerksamkeit auf etwas Bestimmtes gelenkt wird. Also was dich ins Spielen bringt, ohne dass du jetzt an Spielen denkst, sondern was eben auch deine Wahrnehmung wieder verändert und dich in die Situation bringt. So, ja?
Naja, und
weg von irgendwas jetzt hier die Szene erfüllen, sondern diese Neugier auf die Figur und auf diese Begegnung mit dem Spielpartner. So.
Ja, und das ist eben die große Konzentrationsleistung, immer wieder auch bei jedem Take hinzuschauen und zuzuhören. Das ist so das, was ich als Journalist gelernt habe beim Fernsehen. Du bist das erste Mal einem Interviewpartner gegenüber und du hast vielleicht nur 5 Minuten bekommen, weil es ein Politiker oder ein Schauspieler ist. Und als junger Journalist habe ich das sofort gehabt. Ja? Du hast deine 5 Fragen aufgeschrieben oder deine 10. Dir sitzt jemand gegenüber, du stellst ihm die Frage und du hörst aber nicht zu. Das, was du siehst, der antwortet dir, das verschwimmt aber zu einem Rauschen, weil du nur über die nächste Frage nachdenkst. Und schon ist das Interview eigentlich kein gutes Interview mehr. Und ich glaube, das ist was, was viele Kollegen immer wieder gerade am Anfang dann auch erleben, wenn sie anfangen, mit Schauspielern zu arbeiten. Weil ich sehe das immer, wenn ich auch an der Filmhochschule bin, dass der erste Weg, wenn ich so bei Dreharbeiten dann zugucke, ist, dass der Regisseur zum Kameramann geht und eigentlich so fragt, so ja, so war alles scharf. So, weil das ist irgendwie was, so was Fassbares, scharf oder unscharf oder war das gut geschwenkt. Aber man selber das noch nicht, ich meine, das ist auch schwer. Das muss man trainieren. Und da, glaube ich, können Schauspieler, gerade junge Kollegen, auch häufiger fordern, einfach zu beschreiben, was hast du gesehen? Also sag mir was, ne? Das
Ist aber zum Beispiel auch, also muss man gucken, ob das Verhältnis das zulässt. Ne?
Klar.
Jetzt kommen wir zu den letzten 3 Fragen, die ich auch allen meinen zukünftigen Gesprächsteilnehmern stellen werde. Und zwar Thema Nummer 1. Wie ist die Vereinbarkeit für dich zwischen privaten und beruflichen?
Also zum einen, habe ich ja geschafft, weil ich seit über 10 Jahren verheiratet bin und jetzt das zweite Kind unterwegs ist und auch sehr Freude am Vatersein habe und am Familienleben. Also zum einen, was ich ganz klar versuche, ist, ich versuche am Wochenende nicht zu arbeiten. Und das gelingt mir auch ganz gut. Ich versuche auch abends nicht zu arbeiten. Das habe ich irgendwann lernen müssen, weil ich das für normal fand, dass man auch abends, ich meine, alles ist ja irgendwie Arbeit, aber ich nur in Ausnahmen mache ich abends Besprechungen. Ich mache in Ausnahmen nur noch, dass ich abends Drehbücher lese, sondern ich versuche das wirklich am Tag zu machen. Das hat, dass ich wirklich auch sage, ich bin dann irgendwie spätestens 18, 19 Uhr zu Hause und dann auch da. Habe meine Tochter jetzt die letzten Jahre, wenn ich in Berlin bin, fast jeden Morgen zum Kindergarten gebracht. Das klingt jetzt schon fast so ein bisschen untypisch, aber das ist so das Minimale, was ich immer hinbekommen habe. Muss aber zugeben, das hat den Preis, dass ich viele Freunde sehr selten sehe, weil ich dann entscheide, die wenige Zeit des Tages, die ich habe, die bin ich dann zu Hause bei der Familie. Und
also das heißt, das Privatleben beschränkt sich dann eigentlich auf die Familie?
Es beschränkt sich nicht darauf, aber es grenzt sich das sehr stark ein. Und was ich schon auch, weil es kompliziert ist, auch den Beruf immer wieder zu erklären in der Partnerschaft, aber auch bei Freunden, ne, weil so richtig ist es auch schwer zu vermitteln, woran man gerade knabbert und woran man gerade sitzt und braucht man das eigentlich öfter, sage ich mal, mit Leuten auch die Zeit zu verbringen, die einen dann doch auch verstehen. Also jetzt außerhalb, also meine Frau versteht schon ziemlich genau, was ich da mache. Sodass ich manchmal sogar festgestellt habe, ich treffe mich dann doch fast lieber auch mal mit meiner Filmcrew außerhalb von einem Dreh, weil da wissen alle, irgendwie, da geht es irgendwie allen so ein bisschen gleich.
Okay.
Was sicherlich, wenn man so viel arbeitet und in so einen Film vorbereitet, was ja eine lange Zeit ist, kann es schon auch mal dazu kommen, dass man so das Gefühl hat, alle um einen herum müssen jetzt irgendwie Verständnis haben und müssen auch so ein bisschen so funktionieren, wie auch für ein Kind ist das sicherlich manchmal so, dass das anders überhaupt in unseren Berufen, wo wir sehr gehetzt sind mitunter, wo Kinder ganz schön funktionieren müssen, damit das Konstrukt auch irgendwie so klappt. Ich versuche bei meinen Crews auch so zu ermöglichen, dass wir in der Vorbereitung auch so ein bisschen familienfreundlich arbeiten. Also wenn ich gehe, erwarte ich auch nicht, dass die Leute, die Kinder haben, dann jetzt noch bis 20 Uhr im Produktionsbüro sitzen oder dass wir jetzt immer alle am Wochenende arbeiten. Aber es ist letztlich trotzdem irgendwie, also immer wieder hart erkämpft, dass man es irgendwie gut und so mit der Familie hinbekommt. Also ich habe zum Beispiel großes Glück, ich bin in Berlin groß geworden, ich habe hier ein ganz gutes Netzwerk, ich habe meine Eltern hier. Und ich habe eine Tochter, die sehr früh verstehen musste und das dann aber auch verstanden hat, dass ich sehr oft weg bin und dass ich auch sehr oft für lange Zeit weg bin und dann auch nicht jeden Tag dann auch anrufe und eine Stunde telefonieren kann. Mhm. Und das ist so ein schlechtes Gewissen, was immer auch da ist, an das man sich sicherlich auch ein Stück weit gewöhnt. Und ich glaube, dass wir es aber auch ganz bereichernd letztlich auch für die Familie finden, dass das Leben durch meinen Beruf auch ein Stück weit immer wieder neu und aufregend ist, weil jedes Jahr ist anders als das Jahr davor.
Das sehen deine Kinder auch so?
Meine Tochter.
Also deine Tochter, ja. Jetzt noch eins, in einem Monat zwei.
Ja, also so reflektiert sicherlich nicht. Aber ich glaube, das ist schon auch aufregend, weil ich sie natürlich auch an diese Orte mitnehme. Und sie reist dadurch auch mehr als andere Kinder natürlich, weil sie mich auch besuchen. Ich habe beim Drehen immer eine familiengerechte Unterkunft. Mhm. Immer so mit...
Wo die immer dazukommen können.
Wo die immer dazukommen können, wenn sie wollen. Und ich...
Oder hast du auch dann gar keine Zeit am Set?
Ja, aber ich habe trotzdem ja auch ein Wochenende. Ich mache auch beim Drehen dann Wochenende, mache ich auch Wochenende.
Ah ja.
Ich fliege auch oft nach Hause am Wochenende, wenn es, je nachdem, wo es ist. Ich bin dann nicht für 2 Monate komplett aus der Welt, sondern ich komme dann auch und wir treffen uns irgendwo.
Aber ins Theater, wenn du sagst, du gehst auch gerne mal ins Theater, das machst du dann eher mit deiner Frau.
Ja, und das mache ich eher mit meiner Frau und das ist auch weniger geworden. Also man kann dann irgendwann nicht mehr alles. Man kann nicht jedes Jahr einen großen Film drehen und auf die ganzen Festivals reisen, wo man eingeladen wird und Veranstaltungen zusagen, wo man eingeladen wird und noch alle Freunde sehen und die Familie sehen und Frau und Kind sehen.
Also das heißt, die Herausforderung dann nicht nur in seiner eigenen Suppe zu schwimmen irgendwann ist durchaus gegeben.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Klar.
Nächstes Thema. Rente. Was denkst du, wenn du an das Wort Rente denkst?
Ich habe irgendwann wirklich mal, bin ich zur Bank gegangen und habe so eine Riester-Rente abgeschlossen. Und das ist schon jetzt, wahrscheinlich so 7, 8 Jahre her. Ich glaube, das war klug. Im Zug der Bankenrecherche hat mir auch jemand gesagt, das war wirklich klug. Die wird es auch irgendwie überleben, selbst wenn es in 10 Jahren nur noch die Hälfte aller Banken gibt. Es ist fürs Gefühl ganz gut, sowas zu haben, weil ich werde nicht ewig so weiterarbeiten können, wie ich jetzt weiterarbeiten kann. Ich zahle relativ hohe Rentenbeträge auch bei der KSK. Und weiß, da wird auch am Ende irgendwie eine Rente bei rauskommen, aber keine Ahnung, ich glaube, so hoch wird sie nicht sein. Und will jetzt aber auch nicht jammern. Also ich habe in den letzten Jahren wirklich viel gearbeitet und teilweise auch viel verdient und denke aber schon da auch, glaube ich, sehr rational und weiß, dass ich einen bestimmten Teil da auch so anlege, dass ich auch eine Zeit... Also ich möchte auch irgendwann den Luxus haben zu sagen, so wenn ich jetzt der Meinung bin, jetzt mal 5 Jahre an einem Projekt vorzubereiten, dann will ich diese Möglichkeit auch irgendwann haben. Und genauso ist es mit der Rente. Mhm. Wenn ich 5 Jahre ohne einen Pfennig zu verdienen, das meine ich damit nicht. Mhm. Aber ich denke schon, also ich bin jemand, der dann jetzt nicht irgendwie wahnsinnig teuer lebt. Also klar, das Leben wird irgendwie immer teurer, aber es ist nicht so, dass mir die Zeit in 20 Jahren, 25 Jahren jetzt völlig egal ist.
Aber sie macht dir auch keine Angst?
Im Moment nicht.
Okay. Letzte Frage. Wo liegt denn für dich die Zukunft des hochwertigen Films? Also welche Rolle spielt da für dich das Kino?
Also im Moment habe ich folgende Theorie und das kann in einem halben Jahr ganz anders sein, aber durch jetzt meine Serie habe ich jetzt sehr viel mich mit Serie beschäftigt. Ich kriege mit, wenn ich auch im Ausland unterwegs bin, dass immer mehr Anbieter hinzukommen werden, die auch eigenes fiktionales Material brauchen, den sogenannten Content, ja, also wenn jetzt Google anfängt zu produzieren und Facebook wird irgendwann eigene Serien produzieren und T-Online wird das machen wollen oder sie machen schon zum Teil, es wird immer mehr Anbieter geben, die für ja nicht mehr Menschen. Und manchmal habe ich das so im Moment das Gefühl, das wird irgendwann so unübersichtlich, dass der Kinofilm zurückkommt, dass die Leute sich zurücksehnen an die Zeit, wo man ganz klar weiß, was ist der Ort, um gute Filme zu sehen. Weil ich glaube, wenn es neben Netflix, Amazon, Hulu noch diese ganzen Anbieter gibt, die sich kaum noch unterscheiden, dann kommen die Leute, die irgendwie eine klare Vision für Kinofilme haben, vielleicht wieder zurück, weil der Ort ist ja, das sind wir uns ja alle einig, ist ja immer noch der Ort, wo man am intensivsten, also ich rede jetzt vom Kinosaal, wo man Film am intensivsten wahrnimmt auf allen Ebenen. Mhm. Das ist so gerade das, wo ich wirklich dran glaube, dass das passieren kann, wenn wir weiterhin aber natürlich auch an Kinofilm arbeiten, wenn wir auch weiterhin nicht aufhören, daran zu glauben. Und für mich ist es zum Beispiel so, dass Paula jetzt wirklich auch ein Publikumserfolg war. Das hilft mir unheimlich, ehrlich gesagt, auch weiter an dieses Medium zu glauben, auch weiter an Stoffen zu arbeiten, weil in meiner Situation wäre es gerade viel einfacher, die nächsten 5 Jahre komplett nur auf hochwertige Serien zu setzen. Mhm. Und ich sehe das ja immer wieder jetzt bei Kinoveranstaltungen, war jetzt auch viel unterwegs mit dem Film. Das Bedürfnis, an diesem Ort zusammen einen Film zu sehen, das ist schon noch da. Das ist sehr groß. Und ich hoffe, dass es bei unserer Generation und den jetzt Nachwachsenden, die eher mit den Plattformen aufwachsen, dann irgendwann, ja, diese Begeisterung dann vielleicht etwas später für diesen Ort Kino kommt, weil die müssen das ja fast erst wieder lernen.
Mhm. Wie oft warst du im Kino im letzten Jahr?
Als was?
Als Zuschauer?
Als Zuschauer war ich tatsächlich, naja, ich hab fast ein halbes Jahr gedreht und deswegen war ich im letzten Jahr meistens dann im Kino, wenn ich meinen eigenen Film gezeigt habe, weil oder mit meiner Tochter im Kino war. Mhm. Und mit der gehe ich, wenn ich da bin, auch sogar an drehfreien Tagen ins Kino. Mhm. Insofern war ich im letzten Jahr bestimmt 10-mal im Kino. Mhm. Ich habe natürlich sehr viel mehr Kinofilme gesehen, allerdings nicht im Kino, also klar. Aber ich habe das große Glück, genau zwischen 2 Kinos zu wohnen. Das eine ist eine Gehminute von meinem Haus und das andere ist 1,5 Minuten von meinem Haus. Dann gehe ich tatsächlich dann manchmal doch, auch wenn alle anderen schlafen, noch um 22 Uhr in den Film. Aber natürlich wünsche ich mir, dass ich noch mehr Zeit dafür hätte, klar.
Aber es ist definitiv der Ort, wo du am liebsten auch Filme guckst.
Ja. Naja, und ich merke bei diesem ganzen Serienwahnsinn, ich habe jetzt durch die eigene Serie wirklich sehr, sehr viel gesehen und ich finde, es gibt auch vieles Tolles, aber es gibt wenig Tolles, was mich dann so richtig lange, also ich bin keiner, der 3 Staffeln von irgendwas durchguckt und Fernsehfilme, das ist für mich tatsächlich seit 2 Jahren irgendwie so ein bisschen vorbei, ich gucke das fast gar nichts mehr und insofern, ich merke, ich bin jetzt eigentlich eher wieder, komme stärker selber schon zum Kino zurück. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es bei anderen vielleicht auch so wird.
Mhm. Christian, war total schön,
finde ich auch,
dass wir dieses Gespräch führen konnten.
Ja, vielen Dank.
Gleichfalls. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet eine gute und erkenntnisreiche Zeit mit unserer Pilot-Doppelfolge. Nächste Woche geht es dann weiter. Dann wird Christian für euch mit dem Schauspieler Ulrich Mattes über sein ereignisreiches Berufsleben sprechen, was ihn dazu gebracht hat, überhaupt Schauspieler zu werden, sein nahezu erotisches Verhältnis zu Texten und was es für Folgen für ihn hatte, Goebbels in Der Untergang zu verkörpern und vieles, vieles mehr. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis nächste Woche.